Kunstradio. Radio Kunst. Die Wiener Galeristin Greta Insam ist am 3. Juni 2012 verstorben. Aus diesem Anlass ändern wir das Programm und widmen die heutige Sendung Greta Insam, ihren Aktivitäten und ihrem Wirken. Das Stück von Alien Productions, das wir heute eigentlich spielen wollten, ist im Juli im Kunstradio zu hören. Details finden Sie auf unserer Website.
Kunstradio.at.
Greta Insam wird als Pionierin bezeichnet, die viel bewegt hat, sowohl im Kunstleben Österreichs als auch in der Kulturpolitik, in der Kunst im öffentlichen Raum, der Medienkunst und der medienübergreifenden Kunst, in Soundart und Performance. Ihre Tätigkeit als Galeristin hat Insam keineswegs nur auf den Galerieraum beschränkt. In den 1970er Jahren, als es in Wien kaum eine Infrastruktur für Gegenwartskunst gab, hat die gelernte Werbekauffrau ihre Modern Art Galerie eröffnet, die sie später umbenannt hat. Die Galerie Greta Insam war lange in der Kölner Hofgasse und seit 2005 an der Hülben in der Wiener Innenstadt. Letzten Herbst musste sie krankheitsbedingt geschlossen werden und die Bestände wurden aufgelöst. In einem Interview, das Insam aus diesem Anlass gegeben hat, blickte sie auf ihre Laufbahn als Galeristin zurück.
40 Jahre Leidenschaft und Begeisterung, 40 Jahre absolute Erfüllung, berufliche Erfüllung und Glück. Natürlich mit Sorgen und dem Kampf, dem täglich im Kunstbetrieb ist, in Galerien jeden Tag. Eigentlich immer wieder kämpfen, das habe ich aber auch mit Leidenschaft betrieben und habe das immer gern gemacht.
Sagte Greta Insam im Herbst 2011. In der heutigen Sendung hören Sie Auszüge aus diesem Interview und es kommen Menschen zu Wort, die mit Insam zusammengearbeitet haben, die sie gut kannten und über die gemeinsame Zeit reflektieren. Wir machen einen Exkurs in die Kunstgeschichte der späten 1970er und frühen 1980er Jahre, als es in Wien noch keinen kommerziellen Kunstmarkt gab und sogenannte Informationsgalerien sich zur Aufgabe machten, die Öffentlichkeit über aktuelle Entwicklungen und Phänomene zu informieren. Außerdem bringen wir Ausschnitte aus Audio-Art-Arbeiten, die Insam als Kassetteneditionen herausbrachte. Greta Insam leitete eine Werbefirma, als sie im Zuge einer Veranstaltung Ende der 1960er Jahre mit bildender Kunst in Kontakt kam. Bald darauf wechselte sie die Fronten, erinnerte sie sich an die ersten Jahre und die ersten Aktionen.
Es war auch die politische Zeit, nicht? Das war 69, 70, 71, Tangenten 70 hieß dieses Projekt. War unter anderem eine Spontanmalerei vom Staudacher. Damals, man muss das, also jetzt ist das bereits gegessen, aber damals war das sehr Pionier. Es war eine Lesung vom Ernst Jandl. Und ich hatte einen Multiple-Wettbewerb organisiert und durfte im Museum für angewandte Kunst eine Ausstellung machen. Das war einfach wirklich ein Erfolgsprojekt. Nur ich war wirklich in der Falle, ich konnte nicht mehr aus der Kunst zurück. Ich war mittendrin und wollte das einfach weitermachen.
Drei junge Frauen haben das Konzept der Informationsgalerie entwickelt. Neben Greta Insam waren das Ursula Grinzinger und Rosemarie Schwarzwälder. Begonnen hatte die Zusammenarbeit und Freundschaft mit einem gemeinsam organisierten Performance-Festival, das diese Kunstform 1978 mit internationaler Beteiligung erstmals nach Wien brachte. Ursula Grinzinger.
Das war die erste Zusammenarbeit 1978 und seit da waren wir eigentlich befreundet, haben gemeinsam Ausstellungen gemacht, haben Messen gemeinsam bereist, haben Reisen gemeinsam gemacht, also haben wirklich viel miteinander gemacht. Und nicht zuletzt habe ich ja auch das Lokal an der Hülben gefunden, gesehen, da gerade vom Balkon hinüber, das sie dann so sehr angenommen hat und wo sie meines Erachtens ein ganz wunderbares Programm zeigte.
Die Greta hat sicher ein sehr stringentes, ein auch intellektuell ambitioniertes Programm gemacht und wir waren sehr unterschiedlich in unseren Auffassungen. Ja.
Sagt Rosemarie Schwarzwälder. Greta Insam wird von ihren Weggefährten, Kolleginnen und Künstlern als sehr willensstarke, politisch engagierte Frau beschrieben, die sich mit Leib und Seele der Kunst und ihrer Vermittlung verschrieben hat. Die Architekturkritikerin Franziska Leeb hat in den 1990er Jahren in ihrer Galerie gearbeitet und diese später mit Insam gemeinsam geführt, wohl auch mit der Perspektive, sie später zu übernehmen.
Es war ihr Plan und auch ihr Wunsch. Ich habe aber immer damit gerechnet, dass die Greta mindestens bis sie 80 ist, in der Galerie steht und das Heft nicht ganz aus der Hand geben wird.
Sie hat sich ja selber auch als Feministin gesehen, aber ihr war einfach die künstlerische Arbeit das oberste Anliegen irgendwie. Das war das, worum es gegangen ist, um die künstlerische Qualität.
Das sagt Melanie Hahl, die seit 1998 in Insams Galerie für organisatorische und administrative Aufgaben, für Künstlerkontakte und Messebeteiligungen zuständig war. Etwa gleich lang dauerte die Zusammenarbeit von Insam mit dem Künstler Gerold Tagwerker.
Es war für mich so ein Wendepunkt als Künstler, wo ich vom rein malerischen Arbeiten in so eine bildhauerische, skulpturale Objektschiene übergetreten bin. Und das war für mich jetzt damals zu der Zeit, aber auch die 10 Jahre später dann, sowas wie ein starkes diskursives Auseinandersetzen mit einer Galeristin, die ich in der Form eigentlich nicht erlebt habe.
Der Künstler Herwig Kempinger ist 1979 zu Insam gekommen und bis 1983 geblieben.
Ich habe eigentlich die Greta Insam kennengelernt als Schallplattenkäufer. Weil sie hat damals in einem Teil von ihrem Büro, wo sie auch Druckgrafik verkauft hat, hat sie 2 Kisten gehabt mit Schallplatten, die sie meiner Meinung nach, oder ich glaube mich zu erinnern, auch selbst importiert hat, weil das waren Sachen, die man in Wien nirgendwo anders bekommen hat. Das waren Platten, ich habe sie bis heute, von Michael Snow, von Asher, von Phil Glass, den damals keiner gekannt hat in Wien. Das hat man nur bei der Insam kaufen können. Und nachdem ich da relativ viel Zeit verbracht habe, hat sie mich irgendwann einmal gefragt, was ich mache. Ne? Dann habe ich gesagt, na, ich studiere an der Angewandten und so. Ja, irgendwann haben wir uns dann entschieden, zusammenzuarbeiten.
Sie hat als demokratisches Medium gesehen, die Kunst. Und sie wollte es auch in die Wirtschaft bringen, in die Firmen bringen und damit auch neue Gesellschaftsschichten erreichen.
Sagt die Kunsthistorikerin Christa Steinle, die mit Insam beruflich in Verbindung stand und die Geschichte ihrer Galerie aufgearbeitet hat. Anlass dafür war ihre Laudatio zur Preisverleihung des Ehrenkreuzes für Wissenschaft und Kunst an Greta Insam 2009. Außerdem zu hören sein wird die Radiojournalistin und Kunstkritikerin Heidi Grundmann, die das Ö1 Kunstradio 1987 gegründet hat und zuvor in ihrer Ö1-Sendung Kunst heute Audiokunst präsentiert hat. Kunst zum Hören, das war ein besonderes Interesse von Greta Insam. Ein Höhepunkt diesbezüglich war das Festival Audioszene 79. Über diese und andere Veranstaltungen hat Grundmann im Radio berichtet.
Nachdem ich eine Sendung über bildende Kunst hatte, und zwar Gegenwartskunst und internationale Gegenwartskunst, war das natürlich für mich ideal, darüber zu berichten.
So viel zur Einführung der Protagonistinnen und Protagonisten dieser Radio-Hommage an Greta Insam. Hören Sie nun eine Reihe von Statements zur Bedeutung und Positionierung Ihrer Galerie, zu Ihrer Herangehensweise zum Kunstbetrieb und zu Ihrer Auffassung von Kunst.
Also man kann Greta Insam sicher als Pionierin bezeichnen, denn sie hat das System Galerie erweitert und ausdifferenziert. Zum einen hat sie sich verstanden als diskursive Plattform, also sie hat an der Schnittstelle gearbeitet von Agentur, Festivalforum oder Kulturamt. Und zum anderen war für sie ganz wichtig, die zeitgenössische Kunst zu demokratisieren und mit Hilfe der Wirtschaft Projekte zu starten und vor allem im öffentlichen Raum. Sie hat es am Donauraum, also mit Dick, mit Bob Adrian X, mit Tagwerker, Gottfried Bechtold, große Unternehmungen mithilfe der Wirtschaft realisieren können. Denn sie ist ja studierte Werbefachfrau, daher fehlten ja auch die Berührungsängste zur Wirtschaft, zum Sponsoring, und da war sie sehr aktiv. Ich glaube, sie war eine der Ersten, die nachvollzogen hat, diesen Wandel vom Auftragskünstler, also diese historische, klassische Form des Künstlers, zum Ausstellungskünstler. Wir haben jetzt natürlich noch eine dritte Kategorie, das ist der Auktionskünstler, à la Damien Hirst oder Jeff Koons. Dazu ist sie natürlich vollkommen in Distanz gegangen. Sie hat auch in einem sehr schwierigen Segment gearbeitet, eben Konzeptkunst, Medienkunst und soziale Kunst.
Der war immer natürlich jemand, der gerne erzählt hat, auch gerne von früher erzählt hat. Wenn man länger bei ihr war, hat man natürlich dann manche Geschichten schon öfters gehört gehabt. Aber sie hat, dadurch, dass sie auch sehr viel verschiedene Sachen gemacht hat, also sie hatte ja das erste Tanzfestival in Wien, irgendwelche Taufe gehoben, sie hat in der Musik gearbeitet, sie hat Graffiti gearbeitet, also ihre Interessen waren einfach so breit gefächert, dass sie sich nicht und über Jahrzehnte lang hat nicht irgendwie einengen lassen. Trotzdem jetzt da irgendwie jetzt keine, sagen wir mal so, vielleicht offensichtliche Kontinuität da war, weil sie halt von einem Thema ins nächste gegangen ist, ist sie sich irgendwie treu geblieben mit dem, was sie gemacht hat, weil sie halt immer geschaut hat, was interessiert mich jetzt, an was muss ich jetzt arbeiten, mit welchen Leuten muss ich jetzt zusammenarbeiten.
Also Sterrische Herbst hat sie dann ja auch noch 81 und 83 also Projekte entwickelt. Und dann natürlich auch für die Ars Electronica, weil sie sich ja sehr für Videokunst engagiert hat. Sie hat ja auch für die Kunststücke im ORF ein Videoprogramm zusammengestellt. Und da sieht man, dass sie aus diesem kommerziellen Denken sich eben neue Wege eröffnet hat, weil sie hätte ja auch einfach Videos in ihrer Galerie zeigen können und die verkaufen. Aber ihr ist es darum gegangen, dieses doch sperrige Medium mehr ins Bewusstsein zu bringen, eben sei es jetzt über das öffentliche Fernsehen oder auch innerhalb von Symposien und Festivals. Also sie hat sich da wirklich hundertprozentig in der Vermittlungsarbeit für zeitgenössische Kunst engagiert und sich eben auch damit identifiziert. Daher war eben dieser Ausstieg dann in den 80er Jahren, als die neue Malerei, dieser Hunger auf Malerei propagiert wurde, war sie sehr auf Distanz.
Das war ja eine sonderbare Situation. Die 70er Jahre waren eben geprägt von großteils relativ sperriger Kunst, die keinen wahnsinnig großen Dekowert jetzt an der Wand gehabt hat, sondern das waren irgendwie so Zettel oder kleine Polaroids oder Handlungsanweisungen oder irgendwelche Relikte von Performances. Und plötzlich Anfang der 80er Jahre ist ja dann die Malerei ausgebrochen. Ne? Und plötzlich wurde das große Geld verdient, was vorher ja ganz anders war. Da war ja sozusagen was zu verkaufen schon ein bisschen ein zweifelhafter Akt. Ne? Da hat man gedacht, also das ist schon sehr kommerziell. Ne? Und man muss aber sagen, da war eigentlich die Greta damals die Einzige, die weiterhin ihre Fahne hochgehalten hat und nicht auf diesen Bandwagon da jetzt aufgesprungen ist und sich weiterhin sehr engagiert hat oder ziemlich ausschließlich weiterhin für multimediale und medienübergreifende Kunst. Und bis zum Schluss, muss man sagen, also das muss man ja wirklich hoch anrechnen, finde ich, dass sie nie auf Moden aufgesprungen ist, sondern sie hat einfach wirklich ihre Sache gemacht, von der sie überzeugt war. Das soll jetzt nicht heißen, dass sie nur tolle Ausstellungen gemacht hat. Ne? Also wie jeder andere macht sie besser, hat sie bessere und schlechtere gemacht. Aber sozusagen, sie ist einfach immer ziemlich klar geblieben in dem, was sie interessiert und was sie machen möchte. Und das war's.
Es folgt ein Stück von Peter Weibel, mit dem Insam schon in den 1970er Jahren und bis zuletzt zusammengearbeitet hat. Bach-Komposition von 1978. Thank you. Die Bach-Komposition von Peter Weibel ist 1978 von Greta Insam in ihrem MAG-Magazin auf Kassette publiziert worden. Das war ein Galeriemagazin in Kassettenform, 90 Minuten lang, mit 4 Ausgaben im Jahr, das Original Tonarbeiten und Performanceaufzeichnungen enthielt. Heidi Grundmann.
Kassetten haben in den 70er Jahren doch eine ziemlich große Rolle gespielt. Es gab ja den Austausch zwischen Künstlern, die haben sich also von einem Kontinent zum anderen Kassetten geschickt und wieder zurückgeschickt, eigene Arbeiten und so weiter. Gab es ein richtiges Netzwerk, so wie die Mailart, eigentlich nachempfunden der Mailart. Und Greta hat es also eben sehr gut erkannt, wie wichtig so ein Medium ist. Und es hat ja auch, zum Beispiel in München hat es auch eine Edition gegeben und so weiter. Und ich glaube, sie hat sich das alles angeschaut und dann hat sie sich entschlossen, auch eine Kassettenedition zu machen, weil ja so viele Künstler zu der Zeit mit Sound gearbeitet haben.
Die Kassette als billig reproduzierbares Medium kam der Arbeitsweise der Künstlerinnen und Künstler, die mit Sound arbeiteten, entgegen.
Diese Edition, diese Kassettenedition, das war ja auch etwas Einmaliges, ne? Dass eine Galerie keinen Katalog, sondern Musikkassetten mit Audio Art, hat das damals geheißen, herausbringt. Und das hat sie kuratiert,
sagt Herwig Kempinger über das MAG-Magazin. Er hat auch selbst ein Stück beigetragen, das mit Arbeiten von Bob George, Peter Weibel, Otto Eder und Norbert Brunner auf der 4. Ausgabe enthalten ist.
Es war viel Stille, ja? Weil ja niemand antworten konnte. Das war halt damals so eine Sache, wo man angefangen hat, gerade diesen Zusammenhang von Kunst und Ton, was ja eine Spezialität von Greta Insam war, auszuloten und auszuprobieren und aufzuzeigen, was geht nicht, wo sind die Begrenzungen, wo sind die Schranken und wo geht's weiter.
Radio und Ton, das wollte Kempinger mit dem stillen Stück in Hörweite thematisieren, ermöglichen nur eine Einwegkommunikation.
Man hört zwar die anderen, was sie einem sagen, aber man kann nichts darauf antworten. Ne? Obwohl man ja praktisch in Hörweite ist, was ja in Wirklichkeit voraussetzen würde, dass man einander versteht. Ne? Aber es ist halt eine Einbahnstraße sozusagen.
Für Herwig Kempinger bot Greta Insams Galerie in den 1970er und 80er Jahren die Möglichkeit, in Österreich wenig bekannte Kunstformen kennenzulernen.
Das kann man sich ja heute nicht mehr vorstellen, wie schwierig das war, sich sogar eine Schallplatte aus Deutschland schicken zu lassen. Das ist beim Zoll gelandet, ist dort ewig herumgelegen, man hat dann unglaublich viel zahlen müssen und hat das irgendwie 2 Monate später gekriegt. War unendlich mühsam, ne? So war die Situation damals. Und was vielleicht ein bisschen anders war als jetzt, dass es damals in den Galerien, die man besucht hat als junger Künstler, eigentlich kein einziges Tafelbild gegeben hat. Das war nicht zu sehen, sondern das war eben die Zeit der Konzeptkunst, der multimedialen Kunst, der Minimal Art. Und gerade die Greta Insam hat immer sehr dieses Multimediale in den Vordergrund gestellt, mit einem großen Schwergewicht eben auf Audio Art.
Greta Insam scheute auch nicht das Risiko, diese Kunst bei Messen zu präsentieren.
Ich kann mich an eine Sache erinnern, dass ich so einen ganzen Stand in Basel an der Kunstmesse nur mit Sound Art gemacht habe, was ja relativ mutig war eigentlich. Und das war damals, wo ich die erste Arbeit im Ausland verkauft habe. Ich war völlig sprachlos.
Tom Marioni in der ersten Ausgabe des MAG-Magazins. Eine weitere Kunstform, die dem österreichischen Publikum weitgehend unbekannt war, ist Performance. Auf Kunstmessen im Ausland haben sich die Galeristinnen Greta Insam, Ursula Grinzinger und Rosemarie Schwarzwälder Anregungen geholt, die 1978 zum ersten Performance-Festival in Österreich führten. Messen waren damals nicht in gleichem Ausmaß kommerzielle Umschlagsplätze, wie sie das heute sind. Heidi Grundmann erinnert sich an einen Performance-Schwerpunkt bei der Kunstmesse in Köln in den 1970er Jahren.
Bevor man in die eigentliche Messe gekommen ist, war ein langer Raum. Und in diesem Raum waren Performance-Künstler. Die haben zum Teil auch so eine Art Abteile gehabt, wo sie sozusagen welche gegeben, die haben dann dort gelebt. Zum Beispiel Jack Smith hat, soviel ich mich erinnern kann, dann wirklich gelebt dort. Oder es waren dann Endurance-Performances, die wahnsinnig lang gedauert haben und sehr, sehr fordernd waren, also körperlich fordernd für die Künstler. Das hat sich alles, also total unkommerzielle Kunst, hat sich im Vorraum zu der Kunstmesse wirklich entfaltet. Und ich glaube, das war auch eine Inspiration für die Galeristinnen natürlich, aber die haben sich ja sowieso selber auch sehr gut ausgekannt, es war keine Neuigkeit für sie. Aber sie haben sich dann eben doch entschlossen, das zu versuchen, weil ja auch dauernd Performance-Künstler durch Wien durchgekommen sind, zum Beispiel dann in der St. Stephan oder dann eben bei Greta Performances gemacht haben, weil die sind dauernd gereist und Europa war ein gutes Feld dafür, wenn sie dann wirklich von einer Messe zur anderen und von einem Veranstaltungsort zum anderen reisen konnten. Und da haben sie dann eben einmal so einen richtigen Schwerpunkt gesetzt, der, glaube ich, sehr wichtig war für Wien.
Wir waren eigentlich die Ersten, die ein Performance-Festival ausgerichtet haben. Aus dem Blickwinkel von Westeuropa oder so waren wir, plötzlich ist in Wien ein Performance-Festival und das war etwas, was gerade extrem im Diskurs war. Also war das sehr interessant, da die bedeutendsten Künstlerinnen und Künstler zu haben, nicht eben zum Beispiel Bruce MacLean oder Abramovich, oder das war so sehr hochkarätig, oder eben Vito Acconci und andere.
Sagt die Galeristin Rosemarie Schwarzwälder. Die Idee zum Performance Festival 1978 hatte Ursula Grinzinger, die damals noch in Innsbruck stationiert war. Austragungsort war Greta Insams Galerie in der Kölner Hofgasse.
Hunderte von Leuten haben auf der Stiege gewartet und bis auf die Straße, nur um hineinzukommen, nur um die Aktionen zu sehen, um die Performances zu sehen. Man kann es gar nicht darstellen, nicht? Und Greta Insam hat es sehr, sehr unterstützt, weil sie war in Wien natürlich ganz anders verankert. Ich kam von Innsbruck, ich hatte nur diese Idee, das Konzept und diese Nähe zu all diesen Künstlern, weil wenn man das beobachtet, dann, ich komme natürlich vom Aktionismus her. Und Greta hatte damals ihre Galerie, Modern Art hieß das, und sie hatte dann auch Arbeiten der Künstler, die auftraten oder die Performances machten, dort ausgestellt, eben als Ausstellung.
Das war ein echter Mindboggler. Also da hat man Sachen gesehen, da hat man keine Ahnung gehabt, dass das tatsächlich irgendwo existiert. Da haben sie Leute von der ganzen Welt eingeladen und die haben eine Woche lang jeden Tag von früh bis spät Performances gemacht in den Galerieräumlichkeiten. Also das war ziemlich sensationell. Da sind Leute aufgetreten von Tom Marioni bis Kushner und Gina Pane, aber auch der Weibel und so. Also das war wirklich fantastisch. Terry Fox.
Besonders in Erinnerung geblieben ist Herwig Kempinger, eine Performance von Tom Marioni.
Das hat uns natürlich als Studenten wahnsinnig gut gefallen. Der hat so ein Rechteck aus Licht an die Wand projiziert und hat dann mit Letraset-Buchstaben genau gleich groß wie dieses Lichtfeld ganz mühsam und ganz genau eine halbe Stunde lang Tom Marioni auf die Wand geschrieben. Dann hat er drei Kühlschränke aufgemacht, die voll mit Bier waren und hat gesagt, so, let's party. Wir waren begeistert.
Im Jahr darauf richtete Greta Insam das Sound Art und Radiokunstfestival Audioszene 79 aus. Künstlerinnen und Künstler wie Laurie Anderson, Robert Adrian, Hank Bull, Georg de Christel und Terry Fox nahmen teil. Auch die Radiojournalistin Heidi Grundmann war dabei.
Ich war natürlich involviert, weil ich ja auch Informationen hatte, gerade über die Radiokünstler, eben aus Kanada und aus Kalifornien vor allen Dingen. Da habe ich natürlich dann auch mit ihr drüber gesprochen und so weiter. Das war, ich muss ehrlich sagen, das war nicht so eine Trennung in total objektive Berichterstattung, sondern war immer auch ein Involviertsein, ein Engagiertsein. Also es war kein objektiver Journalismus, sondern es war ein involvierter Journalismus. Dadurch war ich also auch in der Nähe von den Galeristinnen und gerade auch von der Insam, weil sie ja solche Sachen gemacht hat, die auch gut zu vermitteln waren.
Im Schloss Lengenfeld wurde ein begleitendes Symposium veranstaltet.
Das war natürlich eigentlich ein idealer Platz dafür. Erstens war es so relaxed dort, aber es war auch die Räumlichkeit für Vorträge da. Und der Hof war ein wunderbarer Performanceort. Ich kann mich erinnern, dass Jana Hamson dort performt hat und dass das wunderbar war. Aber es gab auch eine junge Österreicherin, Aperque, die da eine Performance gemacht hat, die wunderbar hineingepasst hat. Und durch die dann ein Kind und der alte Herr Hauer, der Vater von Christa Hauer, dann durchspaziert ist, so ganz gebückt, aber natürlich, weil er überhaupt nicht wusste, was da vor sich ging. Und sein Hund auch noch, sein Pudel und so. Es war wirklich, ja, es war richtig so eine Performance, die so lange gedauert hat, wie die Künstlerin es wollte. Und wo aber der Zufall auch Rolle gespielt hat.
Hören Sie nun einen Ausschnitt aus der Performance von Terry Fox, die im Rahmen des Festivals Audioszene 79 in der Insam-Galerie in Wien stattfand, Veniaring. In drei Teekesseln, die in räumlichem Bezug zu Wiener Gebäuden aufgestellt waren, kochte Wasser. Die Performance war zu Ende, als das Wasser verdampft war. Veniaring von Terry Fox. Die Aufnahme ist auf der dritten Ausgabe des MAG-Magazins enthalten. Terry Fox war einer der international bedeutenden Künstler, die Greta Insam erstmals nach Wien brachte. Ihre Motivation, Wien an das internationale Kunstgeschehen anzubinden, erklärte Insam in einem Interview so.
Man hat von einem internationalen Gefühl nichts mitbekommen. Das waren dann wirklich wir Galeristinnen, die als sogenannte, auch wirklich so formulierte Informationsgalerien aufgebrochen haben.
Doch was ist das eigentlich, eine Informationsgalerie? Rosemarie Schwarzwälder.
Die Ursula Grinzinger, die Greta Insam und ich, wir haben sozusagen diesen Begriff begründet und haben uns auch entsprechende Zielsetzungen entworfen. Es ging eigentlich darum, sozusagen sich mit der Welt auch ganz anders zu verknüpfen und auch wirklich sozusagen dieses Lokalkolorit total aufzubrechen. Und das war sehr schwierig, muss ich sagen, weil wir haben ja zum Beispiel eben keine Institutionen gehabt, die uns da gefolgt sind, sondern wir hatten das Gefühl, wir müssen all das machen, was heute eine Kunsthalle macht, einen Kunstverein macht, ja. Und wir hatten aber natürlich auch die finanziellen Ressourcen nicht. Allerdings haben wir dann eben Und da war die Grit auch sehr gut, die hatte auch wirklich all die Kontakte auch zur Stadt, zum Kulturamt und zum Kulturministerium und so weiter. Und die haben schon gesehen, dass wir hier was anderes meinen, als jetzt eben rein kommerziell eine Galerie zu führen, sondern wir wollten eben Programmgalerie waren wir eigentlich. Und das war dann schon sehr spannend. Und im Zuge von dem, sagen wir, das hat ja 78 begonnen, sind wir ja dann auch Anfang der 80er Jahre dann auch zu den Messen gegangen, in Basel vor allem, und aber auch in Madrid und Köln oder Düsseldorf damals. Und das hat natürlich sehr viel Energien wieder freigesetzt, dadurch, dass wir auch von dort die Künstler dann in Wien gezeigt haben, indem wir auch mit angefangen haben, mit den anderen Kollegen von außerhalb zusammenzuarbeiten.
Außer den großen Festivals, die InSAM mitveranstaltete, und Ausstellungen internationaler Künstlerinnen und Künstler, boten die Informationsgalerien auch Diskussionen, Konzerte und Performanceabende.
Es war ja auch immer super gut besucht. Also es war nicht so, dass es uns an Besuch gemangelt hätte. Wir hatten da sicher 100 Leute und mehr, und wir haben auch Veranstaltungen im Museum gemacht, oder ich hatte, was weiß ich mal, ein Musikfestival über im 20er-Haus. Ja. Das hat, ich glaube, einen Monat gedauert. Ja, mit Ausstellungen und viel Klasse erstmals in Wien, aber Nietzsche hat auch eine Aufführung gehabt.
Dass diese Institutionen Informationsarbeit leisteten, wurde von der Kulturpolitik teilweise mit Projektförderungen und Messezuschüssen anerkannt. So gut besucht die Veranstaltungen von InSAM, Schwarzwälder, Grinzinger und anderen an der Avantgarde interessierten Galerien in Österreich waren, so wenig Resonanz gab es seitens der Medien.
Das war einfach eine stagnierende Situation. Wir hatten auch nicht wirklich jetzt eine Kunstkritik, die schon so weit waren wie wir selber. Wir waren einfach schon viel weiter als die. Damals war natürlich die Situation so, dass die Kunstkritiker waren angestellt für immer und ewig. Das heißt, wir waren ihnen ausgeliefert. Ich kann mich erinnern, ich habe mal einen Brief aufgesetzt, habe gesagt, bitte kommen Sie nicht wieder, weil sind Sie nicht aufgetaucht. Ja. Sie haben aber die tollsten Installationen verpasst. Da gab es wenig Vertrauen vielleicht auch in das, was wir gemacht haben. Das waren oft so ein bisschen ältere Herren, und wieso sollen sich jetzt die da mit dem jungen Klumpert da auseinandersetzen?
Der Mitschnitt einer Performance der Künstlerin Joan LaBarbera, Marktmagazin Nummer 3.
Das war ja die Zeit, aber schon die spätere Zeit des Feminismus, der sich auch in der Kunst demonstrierte. Wir haben ja dann alle diese drei Galerien, St. Stephan, also Rosemarie Schwarzwälder, Rita InSAM und Grinzinger, sehr viel zusammengearbeitet, und ich glaube, alle mit der Intention in den 70er Jahren, das Bild der Künstlerin, der Performerin im Performance Festival so gut wie möglich in eine wichtige Position zu bringen.
Sagt Ursula Grinzinger über die von Frauen benutzte Kunstform Performance. Das Engagement für Frauenthemen hat Grita InSAM Zeit ihres Lebens beibehalten und auch darauf geachtet, dass ihr eigenes Ausstellungsprogramm nicht von Männern dominiert wird. Ihre Galerieassistentin Melanie Hall beschreibt:
Wenn man das Programm zusammengestellt hat, hat man natürlich schon geschaut, irgendwie, aha, jetzt haben wir irgendwie so und so viele Ausstellungen und davon sind 90% schon wieder Männer. Dann ist das natürlich thematisiert worden, und wir haben darüber geredet und darüber nachgedacht, aber es war jetzt nicht so, dass sie dann versucht hat, eine Quotenkünstlerin reinzudrücken, die irgendwie nicht reingepasst hätte in den Moment oder die irgendwie da nicht richtig gewesen wäre, nur um da ein Gleichgewicht zu schaffen. Sondern ihr war einfach wichtig, dass die künstlerische Arbeit gestimmt hat. Und ob das jetzt ein Künstler oder eine Künstlerin war, war nebensächlich. Auch wenn natürlich, das muss ich schon sagen, es immer ein Thema war, dass wir versucht haben, es auszubalancieren, dass es halt so weit wie möglich ausgeglichen ist. Auch bei den Messeständen. Wir haben dann immer geschaut, wen nehmen wir mit, wer passt dazu. Und dann haben wir gesehen, naja, von 6 Künstlern sind es 5 Männer, was machen wir da? Und dann haben wir halt gesagt, naja, entweder wir finden noch jemanden, der gut ist, oder dann ist es einfach richtig so.
Franziska Leb, Architekturkritikerin und ehemalige Mitarbeiterin von Greta Insam, erzählt, dass sie sich über die Beschäftigung mit Frauen in der Kunst Mitte der 1990er Jahre kennengelernt hatten.
Ich habe damals, das war Mitte der 90er Jahre oder erste Hälfte 90er Jahre, mitgearbeitet an einem Schulmedium. Das war eine Dia-Serie mit einem Booklet über Frauen in der Kunst. Und da war natürlich die Greta Ansprechpartnerin Nummer 1, also vor allem für die Kunst, die quasi noch nicht aktenkundig war und viel publiziert war, also die Kunst der 70er und 80er Jahre. Und ich durfte bei der Greta im Archiv schauen. Sie hat mir viel erzählt, wertvollen Input gebracht und wir haben uns ganz gut verstanden. Und daraus entstand dann irgendwann die Frage ihrerseits, würdest du nicht gern für mich arbeiten? Und ich habe gesagt, ja, also ich möchte jetzt einmal fertig studieren, aber dann wäre das vielleicht ganz fein, obwohl ich nie in einer Galerie arbeiten wollte. Hat sie gesagt, ich brauche aber gleich jemanden. Ich habe gesagt, was heißt gleich? Sagt sie, ja, morgen. Und dann haben wir uns auf die Woche darauf geeinigt.
Dass die Galerie zeitweise auf den Aspekt Feminismus reduziert wurde, war Greta Insam jedoch gar nicht recht. Wichtiger als das Geschlecht war ihr die Qualität der Kunst.
Ich kann mich erinnern, dass in den 90er Jahren, also da kamen laufend mehrmals pro Woche Künstlerinnen, die ihre Mappen bei uns auf den Tresen gelegt haben und gesagt, ja, ich würde gern bei Ihnen ausstellen, Sie sind ja eine Frauengalerie. Ich bin keine Frauengalerie, ich stelle aus, was gut ist und wir stellen auch Frauen aus. Und das war schon immer wichtig, dass diese Balance stimmt, aber ich kann mich an keine einzige Künstlerin erinnern, die wir ins Programm genommen haben, weil sie eine Frau ist.
Bob George, Duett, Mag-Magazin Nummer 4. Sie hören das Kunstradio, das heute der Wiener Galeristin Greta Insam gewidmet ist. Im Vordergrund ihrer Aktivitäten stand immer der Diskurs und die Vermittlung der zeitgenössischen Kunst, wie sich Weggefährtinnen erinnern. Das sind Franziska Leb und Melanie Hahl, beide ehemalige Mitarbeiterinnen der Galerie Greta Insam.
Sie war jemand, der nicht mit starken Hierarchien gearbeitet hat irgendwie. Also sie hat irgendwie doch alle Leute als Gesprächspartner irgendwie akzeptiert. Und da wurde also von der internen Galerie schon erwartet, dass man da sich durchaus einbringt irgendwie. Und dass man halt, wenn man irgendwie sagt, das findet man jetzt nicht so gut, dass man das anbringt.
Es sind aber auch immer wieder zu uns in die Galerie, also noch in den 2000er Jahren, auch Schulklassen gekommen, die sehr froh waren, dass sie quasi kostenlos hier einen Unterricht haben können, auch Vermittlung kriegen, weil es nichts kostet. Also gerade Schulen, wo das Budget der Eltern nicht so groß war für Museumsausgänge etc., da haben es die Lehrerinnen sehr geschätzt, dass sie in die Galerie kommen durften, da hat keiner was verlangt. Die Greta oder ich oder Mitarbeiterinnen standen zur Verfügung, haben sie mit Information versorgt, mit den Kindern, den Jugendlichen sich unterhalten. Aber das ist mit der Zeit natürlich auch weniger geworden, weil die großen Museen das abdecken und auch animierte Programme sozusagen für diese Zielgruppe erarbeiten. Also da ist das Angebot größer geworden.
Natürlich gab es jede Menge Reibungen und das war alles andere als konfliktfrei, diese Zusammenarbeit. Und wir haben unsere Sträuße gefochten über die Jahre, aber ich glaube ja, dass ein intensiver Diskurs unter anderem eben auch über Konflikte intensiv wird und intensiv bleibt. Und da liegt es dann an den Protagonisten, dass sie die Spannung, aber auch die Großzügigkeit haben, innerhalb eines solchen Systems zu funktionieren. Und das war bei der Greta der Fall. Die Greta war alles andere als nachtragend beleidigt oder sonst irgendwas, wenn es Konflikte und Auseinandersetzungen gab. Die Greta war ein sehr diskursiver und diskussionsoffener Mensch.
Gerold Tagwerker hat von 1998 bis zur Schließung der Galerie mit Greta Insam zusammengearbeitet.
Die Greta war als Galeristin schon jemand, der die Künstler insofern sehr ernst genommen hat, als dass sie geschaut hat, was ist das Potenzial von jemandem und inwieweit kann man das quasi an die Grenzen bringen? Wie weit kann der gehen? Die Greta war jemand, der Künstler wirklich motiviert, forciert und herausgefordert hat in ihrer Arbeit.
Dass Greta Insam die Beziehungen zu ihren Künstlerinnen und Künstlern sehr ernst genommen hat, auch wenn sie nicht für immer halten sollten, hat sie auch in einem Interview bestätigt.
Wenn ich aufmerksam wurde auf irgendeine Künstlerin, einen Künstler, dann habe ich das langsam beobachtet, habe mich ihr oder ihm genähert auch verbal und da musste auch die Chemie stimmen. Denn man hat ja dann Langzeitbeziehungen. Eine Beziehung mit einem Künstler ist fast freundschafts- oder ehegleich. Das muss stimmen. Wenn das nicht passt, wenn man sich nicht versteht, dann geht das auch so nicht.
Mit Künstlern wie Art and Language, Peter Weibel, Ruth Schnell, Robert Adrian oder Franciszek Leszak arbeitete Greta Insam über Jahrzehnte zusammen. Dabei verlor sie nie das Interesse daran, wie sich auch jüngere Künstlerinnen entwickeln, schildern Melanie Hahl und Franziska Leb.
Sie hat die Künstler und Künstlerinnen immer als Partner gesehen. Man zieht gemeinsam an einem Strang. Also es war nie so, du lieferst und ich verkauf's, sondern wir entwickeln gemeinsam schöne Ausstellungen, Messestände. Es war immer ein partnerschaftliches Miteinander. Sie konnte aber auch sehr offen, ehrlich, direkt sein. Wenn sie von der Qualität einer Arbeit oder einer Ausstellungskonzeption nicht überzeugt war. Vielleicht kam das nicht immer ganz gut rüber, aber ich sehe das als große Qualität und das ist auch ein Punkt, wo ich wahnsinnig von ihr profitiert habe und gelernt habe, dass man nur weiterkommt, wenn man zu seiner Überzeugung steht und auch nichts schönredet. Das hat sie nicht getan und war hier, ich würde jetzt sagen, unerbittlich, auch von den anderen das einzufordern, was ihr Anspruch ist.
Sie hat schon ein bisschen so eine, ich sag mal, Mentorenfunktion gehabt. Also vor allem den jüngeren Künstlern gegenüber, wo sie den Eindruck gehabt hat, ja, die haben ein Potenzial und die möchte sie führen oder aus denen möchte sie. Da sieht sie was, was da vielleicht noch nicht ganz da ist, aber was noch kommen kann und was sie rausholen kann. Da hat sie dann sich sehr, sehr reingehängt auch irgendwie, dass sie das in richtige Bahnen vielleicht lenkt oder dass sie mit ihm richtig umgeht.
Die Galerie Greta Insam war auf vielen Kunstmessen präsent. Bis zu 8 oder 9 Messen absolvierte sie jährlich. Die Gestaltung der Messestände nahm Greta Insam nicht weniger gründlich vor als jene von Ausstellungen in der Galerie. Gerold Tagwerker und Franziska Leb.
Das war für die Greta eben wirklich immer sehr wichtig, dass jede Form von Präsentation Einzelgruppenausstellungen, aber auch Messeauftritte, dass die sowas wie eine balancierte, ausgewählte, gut inszenierte Ausstellung werden. Also der Messestand, der eigentlich wirklich jetzt nur vordergründig ein Verkaufsstand ist, selbst der musste für die Krita ausschauen wie eine kleine Ausstellung. Und da wurden keine Mühen gescheut, da wurden kleine Modelle gebaut und verschiedene Arbeiten im Dialog miteinander erprobt. Und der Fokus war auf einer tollen Präsentation und weniger darauf, das sind jetzt Arbeiten, Objekte, die gut verkaufbar sind.
Die Krita konnte sehr gut im Ganzen denken, hat das auch von den Künstlern verlangt. Und wenn sie der Meinung war, jemand bewältigt das nicht, dann hat sie das in die Hand genommen. Und da war sie ganz stark. Und ich kann mich noch erinnern, als ich mit ihr das erste Mal auf einer Kunstmesse war, das war in Chicago, auch in den 90er Jahren, und wir den Stand aufgebaut haben, kam die Galeristin vom Nachbarstand zu Besuch, eine Amerikanerin, Krita hat mich vorgestellt, und die hat dann zu mir gesagt, ja, sie gratuliert mir, dass ich bei der Krita arbeite, hier könne ich viel lernen, denn die hat ein gutes Auge. Und das trifft es vielleicht am besten. Also sie hatte einen unglaublichen Sinn dafür, wie die Dinge richtig sitzen, wie sie wirken, manchmal auch so ganz, ganz subtil. Also sie war keine, die jetzt diese großen Inszenierungen gemacht hat, die so laut und so offensichtlich sind, sondern konnte so Dinge ganz abseits in einem Eck platzieren, wo es vielleicht vielen aus kommerziellen Überlegungen nicht eingängig war, warum das jetzt gerade da unten im Eck sitzen muss. Aber im Gesamten hat es gestimmt.
Für die Krita war ja Ausstellung mehr als nur ein Aneinanderreihen von Einzelarbeiten in einem Galerieraum. Für die Krita war sowas immer Inszenierung. Das war ja auch was, das ich von ihr gelernt habe in diesen Jahren der Zusammenarbeit, dass eine Ausstellung Inszenierung braucht, dass sie Balance braucht, dass sie Rhythmik braucht, dass sowas wie Bezüge im Raum hergestellt werden, dass es zum spannungsgeladenen Raum wird, eine Ausstellung als Ensemble von Arbeiten. Und deswegen wurde natürlich auch viel über einzelne Arbeiten diskutiert oder gab es auch viele Diskussionen darüber, ob diese Arbeit jetzt überhaupt in der Ausstellung sein soll oder gar nicht sein soll. Das war so ein sehr starkes und auch Infragestellen einer künstlerischen Position, das ich als sehr produktiv empfand, weil es mir sehr in meiner Arbeit eigentlich auch sehr gut getan hat. Also es war wirkliche Entwicklungsarbeit, die da im Diskurs betrieben wurde. Für mich hat sich dann in diesen Jahren auch herausgestellt, dass Arbeit erst dann fertig ist, wenn sie zum ersten Mal in einem Raum präsentiert wird, zur Ausstellung kommt. Erst dann ist die Arbeit fertig und erst dann sieht man sie sozusagen in dem Kontext, für den sie gedacht war, und erst dann hat man die letztendliche Prüfung des Ganzen, Überprüfung des Ganzen.
Sie hat ein gutes Bauchgefühl gehabt, was die Auswahl und auch die Hängung betroffen hat. Sie war ja auch regelmäßig bei den Abschlussklassen von der Akademie und von der Angewandten und hat sich da auch die ganzen Künstler angeschaut, von denen dann also auch mit einigen ab und an mal gearbeitet wurde oder einige auch ins Programm genommen worden sind. Und auch da hat es jetzt irgendwie nicht geschielt, wen könnte was werden, sondern wer macht eine gute Arbeit und wessen Arbeit passt in die Galerie. Und die Galerie vom Programm her ja auch. Natürlich hatten wir eine Linie, aber es war jetzt nicht so, dass man sich auch zum Beispiel nur auf einen Meter beschränkt hätte, sondern sie war auch, was die Auswahl der Medien betrifft, unglaublich offen.
Sagt Melanie Hahl, bis zur Erschließung der Galerie die wichtigste Mitarbeiterin von Krita Insam. Eine der letzten Ausstellungen in den Räumen an der Hülben zeigte frühe Arbeiten des Künstlers Peter Weibel.
Das war lange im Mund von der Krita gewesen, dass Peter Weibel seine Archive irgendwie öffnet, weil sie natürlich gewusst hat, was da alles Tolles drin ist und die Sachen aber sehr wenig zugänglich waren, beziehungsweise man kannte viele Arbeiten natürlich aus den Katalogen, weil sie abgebildet sind. Aber sie waren also weder am Markt, noch waren sie irgendwo in den Institutionen wirklich vorhanden. Und da hat es schon länger irgendwie Diskussionen darüber gegeben, dass sie da gerne dran möchte oder dass sie das jetzt gut fände, wenn man das jetzt aufmacht, öffentlich macht und auch anbietet, auch an große Museen eben. Und dann haben wir eine große Einzelpräsentation gehabt, nur mit seinen Arbeiten aus den 70er oder 80er Jahren. Sogar späte 60er waren auch dabei. Und da waren also tolle Sachen dabei. Also es war irgendwie natürlich alle großen Wiener Sammlungen haben hier gleich zugreifen müssen und das ist Gott sei Dank sehr gut gegangen.
Das Programm der Galerie war stets mehr von ihren eigenen Interessen geprägt als von markttechnischen Überlegungen.
Sie hatte immer dieses sehr konzeptuelle, auch so mit einem politischen Einschlag. Das glaube ich, das ist schon auch ein Profil, an dem sie gearbeitet hat. Also es hat sie zum Beispiel für Malerei kaum interessiert, sondern die konzeptuellen Positionen waren ja, installativen Positionen, die waren ja sicher näher als jetzt Malerei.
Sagt die Galeristin Rosemarie Schwarzwälder. Das bestätigt sich auch in einer Aussage von Insam selbst.
Also ich habe nie Expressives gezeigt, auch nicht in der Malerei. Ich habe immer die Reduktion gesucht, das Zurückgezogene, das Stille. Vielleicht, weil ich selbst so ein extrovertierter Mensch bin und ich habe das Gegenteil präsentieren wollen. Das kann ich jetzt nicht genauso analysieren, aber ich habe so immer das Gefühl, dass ich das Zarte, das Reduzierte, das Stille mehr gesucht habe und daher habe ich es auch präsentiert.
Der Künstler Gerold Tagwerker.
Greta hatte grundsätzlich als Galerie die Qualität, dass es so etwas wie eine Programmatik gab von Inhalten, von Haltungen, Haltungen ist das Wort, von Haltungen von Künstlern, die eher aus der minimalen, aus der reduzierten bis zur spröden Ecke kamen. Also die zwischen schräg und spröd sich zusammengefunden haben als Programm. Ich habe mich in dem Kontext von Anfang an sehr wohl gefühlt, weil die Bezüge gestimmt haben, auch zu den Kollegen. Das heißt, ich habe dann gemerkt, wenn es zu einer Gruppenausstellung oder zu einer Messestandpräsentation kam, dass das sehr gut zusammenging und dass das dann als Ensemble verschiedener künstlerischer Positionen auch wieder sehr gut funktioniert hat. Ich glaube, diese Auswahl von eben solchen spezifischen Künstlerpositionen war eine große Qualität ihres Programms.
Von der Fachwelt wird der Galerie Greta Insam ein hohes künstlerisches Niveau zugeschrieben. Die Galerie mit ihrem intellektuellen, politischen, experimentellen und dadurch unverwechselbaren Programm hat die Wiener Kulturlandschaft bereichert.
Sie hatte natürlich ein so spezielles Programm entwickelt, das wird sicher im Moment fehlen. Es wird da und dort, werden sich Künstler, die sie vertreten hat, wieder eingliedern oder werden von anderen Galerien vertreten. Aber diese Vision, die sie hatte, wird sicher fehlen.
Vielleicht wäre es aus wirtschaftlichen Überlegungen gescheiter gewesen, sich auf diese Errungenschaften der 70er Jahre, die sie unter ja, harten Entbehrungen, also diese Kunst hat ja niemand gekauft. Aber sie hat es später nicht mehr ausgegraben und aufgewärmt, wo es kommerziell dann vielleicht erfolgreich gewesen wäre. Also diesen Erfolg haben dann andere gehabt in dieser Hinsicht. Aber das war ihr nie wirklich wichtig oder zumindest hat sie es nicht betont, dass es ihr drum leid wäre. Sondern sie war wahnsinnig neugierig, hatte ein wahnsinniges Sensorium fürs Interessante, jetzt auch für natürlich auch für Qualitäten, die bleiben, aber sie war bis zuletzt dann doch auch eine Entdeckerin.
Ich meine, gerade in einer Stadt wie Wien, wo es heute mehr als früher, aber wenig Galerien im Vergleich gibt, fehlt jede und gerade so ein profilierter Standpunkt wie die Greta Insam.
Es war so lustig, weil wir haben einen Galeriekollegen aus Toronto, der irgendwie 20 Jahre jünger ist als die Greta, kennengelernt. Der hat dann irgendwie erzählt, sie hat ja eine Galerie in Chicago gehabt. Ja, also für ihn war es eines der großen Erlebnisse, dass er damals vor, ich weiß nicht, 25 Jahren in die Galerie in Chicago kam. Und das war ein Moment, also einer der Momente, die ihn dazu bewogen haben, ihr Programm, dass er selber eine Galerie macht. Also da hat sie durchaus viele Leute geprägt.
Sie hat so viel Energie gehabt und so viel für diese Stadt geleistet. Sie war ja besonders mit der Stadt Wien engstens verbunden und hat hier so viel, unendlich viel geleistet. Sie war sicher auch die politisch engagierteste von uns drei, also auch, hat das auch demonstriert, sogar bis zur parteipolitischen Offenheit, was ich immer sehr bewundert habe, weil ich doch glaube, dass gerade in der Kunst es schwierig ist, sich so zu fixieren, aber sie konnte das und sie war wirklich hochgeschätzt und von uns natürlich, also von den Galerien wirklich geliebt auch.
Sagen Ursula Krinzinger, Franziska Leb, Herwig Kempinger und Melanie Hahl am Ende dieser Sendung, die Greta Insam gewidmet war. Die Galeristin ist am 3. Juni 2012 in Wien verstorben. In dieser Sendung waren weiters zu hören Rosemarie Schwarzwälder, Heidi Grundmann, Gerold Tagwerker und Christa Steinle. Die Verabschiedung von Greta Insam findet morgen am Montag, den 25. Juni um 17 Uhr in der Jesuitenkirche in Wien statt. Gestaltung und Präsentation Anna Socek, Redaktion Elisabeth Zimmermann.